Hallo zusammen, wir begrüßen euch recht herzlich zu der 5. Folge von der 2. Staffel von den Broadcats, ein Podcast, was um Sucht und psychoaktive Substanzen geht. Die heutige Folge heisst Nightcats, weil es heute vor allem um Menschen geht, die in den meisten Fällen gar noch nicht abhängig sind, sondern psychoaktive Substanzen in ihrer Freizeit konsumieren. Oder vor allem in ihrer Freizeit konsumieren. Konsum von illegalen Substanzen ist auch heute noch extrem stigmatisiert und das, obwohl die meisten Menschen gar keinen problematischen Konsum haben. Meistens gehört, sieht oder liest man aber nicht von den sogenannten Freizeitdrogenkonsumierenden. Und darum ist es uns wichtig, in dieser Folge auch mal über den unproblematischeren Konsum zu schwätzen.
Wie schon in der letzten Folge angekündigt, haben wir für diese Folge den Conny Wech eingeladen. Er ist Sozialarbeiter und arbeitet bei Safer Party bzw. auch im Drogeninformationszentrum im DITZ in Zürich. Safer Party ist eine Nightlife-Organisation, die es schon seit über 20 Jahren gibt. Sie informieren neutral über psychoaktive Substanzen, Risiken vom Substanzkonsum und bieten anonyme Beratungen an. Was sie aber ganz genau machen dort, hört ihr im Gespräch mit dem Conny. Angefangen hat der Conny als Freiwilliger bei Event Rave und hat dann sein Hobby zum Beruf gemacht und aus diesem Grund soziale Arbeit studiert. Nachdem er in der offenen Jugendarbeit geschafft hat, hat er dann nachher bei Safer Party angefangen.
Viel Spass im Gespräch mit dem Conny.
Ciao Conny. Schön, hast du den Weg von Zürich zu uns nach Basel ins Studio geschafft. Ich würde sagen, stell dich doch gerade als Erstes mal vor. Und wenn du gerade dabei bist, kannst du auch noch gerade ein bisschen von deinem Werdegang erzählen und wie es dazu gekommen ist, dass du bei Safer Party gelandet bist, respektive beim DITZ angefangen hast.
Mhm. Merci vielmals für die Einladung, Alex und Jill. Mega cool, kann ich da sein. Ja, gute Frage. Also gelandet ursprünglich bin ich durch meine normale Ausbildung als Sozialarbeiter. Und ich habe vorher sowohl in der Jugendarbeit vor allem gearbeitet, einerseits, aber gleichzeitig auch immer sehr lang und sehr viel ehrenamtlich bei Event Rave Schweiz. Das ist ein gemeinnütziger Verein und dort ehrenamtliche Arbeit geleistet in der Schadensminderung, im Punkt der Schadensminderung in der Drogenarbeit. Das mal dazu, zu mir, ich bin der Conny, ich bin 32, wie du schon gesagt hast, aus Zürich. Ich bin so ein bisschen ländlich aufgewachsen, was noch für den Drogenarbeitswerdegang noch wichtig ist. Und ja, mittlerweile wohne ich in der Stadt, habe viel mit Ausgangssetting zu tun und so weiter. Ich habe ursprünglich mal eine Lehre gemacht und nachher so ein bisschen den akademischen Weg in der sozialen Arbeit eingeschlagen. Zum einen habe ich mich spezialisiert auf die Schadensminderung innerhalb der Drogenarbeit und auch sehr viel in meinem Leben so die Standarbeit, sowohl mit Event Rave sowie auch jetzt mit dem Drogeninformationszentrum, also mit unserem Angebot Safer Party, sind wir im Ausgang unterwegs und leisten dort so ein bisschen die schadensmindernde Arbeit, wo wir noch dann drauf kommen, die Aufklärungsarbeit, Konsumkompetenz etc.
Jetzt haben immer alle so ein bisschen genuscht. Es gibt Event Rave, es gibt Rave It Safe, es gibt Safer Dance, es gibt Safer Party. Die einzigen, die sich ein bisschen abheben, sind die aus dem Tessin oder aus der Westschweiz, die ganz andere Namen haben. Weil ich bei Safer Dance bin, haben wir gedacht, wir erklären vielleicht mal, was ist eigentlich Event Rave? Du hast jetzt gesagt, ein gemeinnütziger Verein. Dann was unterscheidet es zu Safer Party und dem DITZ? Und dann kann ich vielleicht noch kurz sagen, was nochmal der Unterschied ist zu Safer Dance. Und dann haben wir vielleicht ein bisschen Klarheit im Safer-Wirrwarr-Dschungel.
Ja, ich glaube, da haben wir genau die gleichen Probleme. Die beste Anekdote, die kenne ich aus dem Nachtleben, wo es einfach mal heisst, hier sind doch die von Save the Rave. Und ich finde das eigentlich perfekt bezeichnend dafür. Also irgendetwas mit Safe und irgendetwas mit Rave. Und eigentlich ist das aber auch so ein bisschen die Wahrheit. Alle Namen, die du aufgezählt hast, haben vor allem mit der Schadensminderung zu tun, wo es darum geht, bei schon konsumierenden Personen einerseits, gerade im Nachtleben, ein gewisses Bewusstsein zum Konsum und zu den Substanzen zu erreichen, einen gewissen Safer Use wollen näher zu bringen. Also wenn man schon konsumiert, dann möglichst safe und mit möglichst wenigsten Risiken. Und ich glaube, das ist das, was es verbindet. Wie das gemacht wird, ist sehr unterschiedlich. Einerseits ist Event Rave ist ein sehr alten Verein, sage ich jetzt mal. Das hat schon in den 90er angefangen mit ein paar Leute aus der Techno- und Elektronikszene, die wie gefunden haben, hey, eigentlich es gibt immer mehr Probleme mit Substanzen. Sprich, Leute haben Kollaps an Partys, nehmen irgendwelche Pillen oder Substanzen, die sie nicht wissen, was drin ist. Und aus dem ist dann das Projekt Even Rave entstanden als Verein, wo man dann so ein bisschen versucht hat, Leute auf das Thema Safer Use zu sensibilisieren. Und das ist als Verein gegliedert und da gibt es bis heute noch. Und ich bin auch seit dort sehr lange Mitglied. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube mittlerweile fast 14 Jahre. Auch mal Präsident gewesen vom Verein. Und mittlerweile habe ich dann auch gefunden, ich würde das auch gerne beruflich machen, um nochmal zu der Laufbahn zurückzukommen. Ich habe dann durch das eigentlich die Leidenschaft für die Arbeit entdeckt und mache das mittlerweile auch beruflich, nämlich mit dem DITZ, also Drogeninformationszentrum in Zürich, wo wir im Namen, also mit dem Namen saferparty.ch im Ausgang sind und genau das eigentlich machen, wo auch schon Even Rave früher angefangen hat. Also das Drug-Checking mit dem Labor vor Ort in den Clubs sein und an Festivals und Partys unterwegs sein und dort Substanzen checken. Jetzt gerade im Vergleich zu anderen Institutionen, eben Safer Dance ist dann in Basel. Es gibt ganz unterschiedliche, dann hast du schon gesagt, im Tessin, das sind die Tessiner und Tessinerinnen, die auch das Begehren haben. Also eigentlich so ein bisschen das Thema ist bei allen sehr ähnlich, aber es ist unterschiedlich organisiert. Zum Beispiel, wir sind jetzt mit Safer Party von der Stadt Zürich und sind darum auch vor allem oder nur in der Stadt Zürich unterwegs in den Clubs. Und bei anderen Projekten ist das dann in anderen Städten oder eben die, die unabhängig sind, wie jetzt zum Beispiel Even Rave, machen das in der ganzen Schweiz mit bestimmten Fokusgebieten.
Da sind wir eigentlich schon bei der übernächsten Frage wegen der Finanzierung. Also die sind von der Stadt finanziert. Und wie ist denn das bei Safer Party?
Bei Safer Dance?
Safer Dance, Entschuldigung.
Das ist wirklich schwierig.
Ja.
Also bei uns ist es so, dass wir den Auftrag vom Kanton haben und somit eigentlich indirekt vom Kanton subventioniert sind, zum Teil. Es ist ein bisschen knapp die Hälfte, die finanziert wird vom Kanton und die andere Hälfte finanzieren wir uns via Fundraising und sind somit eigentlich halt wie nicht direkt im Kanton angegliedert. Mhm. Haben aber dann den Auftrag, jetzt verglichen mit Ziel, dass wir in Basel-Land und Basel-Stadt tätig sind, weil beide Basel eigentlich zahlen. Aber was vielleicht, oder bei uns ist sie auch Safer Dance für die Nacht und Stips, Drogeninfo Basel für den Tag oder für das Drug-Checking, das Ambulante. Jetzt, wie sieht denn ein Tag im DITZ bei dir aus?
Mhm. Ja, wir haben mit dem DITZ bei uns in Zürich. Wir sind an der Wasserwerkstrasse, die ist direkt neben dem Dynamo. Wir haben im Vorfeld vom Podcast schon über die Adresse gewitzelt. Das ist definitiv ein Thema, auch bei unseren Klienten und Klientinnen, weil wir haben mehrmals gewechselt. Das ist auch ein bisschen dann noch pandemiebedingt und so weiter. Aber jetzt und schon als Zeit sind wir jetzt fix neben dem Dynamo und unser Arbeitsalltag sieht eigentlich vor allem so aus, dass wir machen tagsüber so Konsumreflexionsgespräche primär. Das heisst, Leute, die konsumieren, können sich bei uns melden, wenn sie mit dem eigenen Konsum nicht zufrieden sind. Und ich tue das ganz bewusst so formulieren, weil ich glaube, Definitionen von Sucht, ob man jetzt süchtig ist, in Anführungszeichen, oder nicht, gewisse Einschätzungen, ob man ein Problem hat oder nicht mit dem Konsum, das ist sehr unterschiedlich, je nach Moralvorstellungen, je nach was auch immer gesundheitlichem Zustand, sehr unterschiedlich. Wir nehmen es vor allem auf Leute, die konsumieren, fokussieren, die finden, hey, ich konsumiere, grundsätzlich muss ich nicht ein anderes Angebot in Anspruch nehmen oder ich sehe jetzt momentan nicht unbedingt gerade die Dringlichkeit, aber ich würde sehr gerne einfach mal ein bisschen über meinen Konsum reden, ich würde gerne meinen Konsum stabilisieren oder reduzieren. Und es ist ganz wichtig, auch zu sagen, dass das Angebot freiwillig ist. Also bei uns muss niemand irgendwie geschickt werden oder so von Lehrpersonen oder von Schulen oder was auch immer, sondern das sind Leute unter anderem, also von allen möglichen Alters, auch Minderjährige ist bei uns möglich, die sich dann bei uns melden können und wir machen mit ihnen dann die Konsumgespräche. Was sonst noch unseren Alltag begleitet, ist auch, machen viel Weiterbildungen. Gerade durch das Drug-Checking, das wir machen, sind wir unter anderem auch in Schulen unterwegs oder bei anderen Institutionen und dort Erwachsene oder zum Teil auch Schüler und Schülerinnen an der Schule in Sachen Konsumkompetenz schulen. Sprich, wir gehen in die Klasse, ganz klassisch, und wir versuchen mit dem Moralfinger zu zeigen und zu sagen, hey, Drogen sind irgendwie schlecht oder gut oder was auch immer, sondern wir versuchen es sehr wissenschaftsbasiert auch sagen und unsere Informationen vermitteln zu können. Und wir können so ein bisschen Substanzen vorstellen, sagen, was man machen kann, wenn man merkt, wenn man sich erstmal, wenn man sich entschließt zum Konsumieren, was man machen kann und welche Regeln, dass es in dem Sinn wie gibt oder man kann einhalten, damit das möglichst safe passiert und so weiter. Also das ist sehr beliebt. Wir haben gleichzeitig noch dreimal in der Woche das Drug-Checking bei uns. Zweimal, immer am Dienstag und am Freitag, sind es alle möglichen Substanzen, die bei uns getestet werden können. Das Angebot ist gratis und anonym, aber man muss sich anmelden. Es ist nicht mehr ganz so niederschwellig wie früher. Das Problem ist einfach, wir haben viel zu viele Leute gehabt. Es war dann immer spannend, wenn die Öffnungszeit um 5 Uhr waren und schon um 4 Uhr oder so sind schon die ersten Leute vor der Tür gestanden und man einfach weiss, man kann heute gar keine Probe abgeben. Und darum haben wir das mit Anmeldung müssen machen. Aber es ist trotzdem komplett anonym. Und am Donnerstag jeweils kann man einfach Cannabis-Produkte testen. Also Gras und Hasch, Edibles und so weiter, Liquids auch, zum Wissen, wie hoch der THC- und der CBD-Gehalt ist. Aber auch zum Wissen, ob irgendwelche psychoaktiven Streckmittel beinhaltet sind. Genau, ich glaube, das sind so ein bisschen die Hauptangebote. Nebenbei haben wir noch Sozialberatungsangebote. Sprich, wenn gerade konsumierende Personen finden, sie wollen, sind irgendwie auf Wohnungssuche oder auf Jobsuche, können sie sich bei uns melden. Wir sind so ein bisschen eher fokussiert auf Personen bis 30 ungefähr, also eher junge Erwachsene. Einerseits kann man dann Sozialberatung bei uns in Anspruch nehmen und andererseits sind wir auch noch aufsuchend auf der Gasse unterwegs, also auf den Strassen von Zürich, um das so ein bisschen unstigmatisierter zu sagen, wo wir konsumierende Personen oder Personen, die möglicherweise konsumieren oder das Thema ist, anhauen und sie dann auch über unser Angebot informieren, dass man Substanzen checken kann und sie auch fragen, haben sie Interessen oder kennen sie es schon und wie stehen sie zum Konsum?
Wie erkennt man denn so Personen, die möglicherweise konsumieren? Also sagst du jetzt das so, wir gehen ein bisschen auf die Strassen von Zürich und oder die gehen schon an die einschlägigen Orte auch, nehme ich an.
Genau, ja, aber das ist eine sehr gute Frage von dir, wirklich eine sehr gute Frage. Ich habe gerade während dem Reden noch überlegt, wie ich das formulieren soll. Das ist definitiv auch bei uns immer ein bisschen ein Thema, also auch intern ist das wie... ja, immer so ein bisschen das Ding, einerseits wollte man ja nicht irgendwie optische Einschätzung machen, ob Leute könnten ins Thema Konsum fallen oder nicht. Aber wie du sagst, wir gehen so ein an einen einschlägigen Ort, wo wir auch wissen, dort hängen grössere Gruppen rum. Wir erfahren das von anderen Institutionen in der Stadt, ob irgendwie Substanzen mal ein Thema gewesen sind an dem Platz oder nicht. Oder ob der Platz bekannt ist für das. Und gleichzeitig richten wir uns aber auch, ohne jetzt spezifisch den Konsum im Vordergrund zu stellen, auch an einem Ort, wo gerade so Jugendgruppen ein Thema sind, zum Beispiel.
Mhm. Ja, danke. Dann hast du uns jetzt mal ausführlich gesagt, was dir so alles macht am Tag. Aber du schaffst ja auch in der Nacht. Und wie sieht denn so eine Nacht aus bei Safer Party? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, genau. Also wir haben... sag jetzt mal, zwischen 10 und 12 Mal im Jahr machen wir mobile Einsätze. Das sieht dann so aus, dass wir im Vorfeld mit veranstaltenden Personen von elektronischen Partys, es müssen nicht elektronische Partys sein, aber in den meisten Fällen ist das so ein bisschen das Thema und die Leute kennen so ein bisschen das Angebot und ist Substanzkonsum ein bisschen im grösseren Ausmaß ein Thema. Gehen wir an Veranstaltungen, tun wir uns mit ihnen austauschen und wir sind dann mit dem mobilen Drug-Checking vor Ort. Sprich, es kommt effektiv ein Labor mit Labormitarbeitenden und so wilde Maschinen, Chemiemaschinen auf Rollen, wo wir dann im Club stehen und uns positionieren. Gleichzeitig sind immer noch 2, 3, 4 sozialarbeitende Personen von uns vor Ort und dann haben wir eigentlich während der Nacht, meistens sind das so Einsatzzeiten von 10 bis 6 Uhr am Morgen, tun wir dann Substanzen testen. Und der Vorteil ist, im Gegensatz zum normalen Drug-Checking-Service vom Ambulanten, den wir haben bei uns im Büro, erfahrt man das Resultat innerhalb kurzer Zeit, je nach Wartezeit zwischen 20 Minuten und einer Stunde normalerweise. Und dann wird das durch die Maschine durchgeladen, die Probe sozusagen. Und sie wissen dann gerade, was ihr Pulver, was ihre Pille so beinhaltet. Genau. Und gleichzeitig reden wir natürlich mit diesen Personen auch gerade noch reden. Also wenn sie Substanzen abgegeben haben, machen sie mit uns so einen Fragebogen. Der ist natürlich auch komplett anonymisiert, wo wir aber trotzdem von den Personen wissen, hey, was haben die für Konsumerfahrungen, haben die positive und negative, was haben die schon erlebt, irgendwie, haben die schon Probleme mit der Polizei gehabt oder mit Familie und so weiter wegen dem Konsum, was einfach vor allem zum einen statistisch ein bisschen darum geht, interessante Daten zu sammeln, sozusagen anonymisiert, und andererseits aber für uns auch für Beratung spannend ist, eben gerade um vielleicht gerade gewisse sogenannte Simple Advices, also Kurztipps, vielleicht gerade können gehen zwischen Tür und Angel und an der Party in dem Sinn, wo sie vielleicht auch gerade können befolgen oder gerade können annehmen bezüglich dem Konsum.
Bei 100 Dezibel.
Ja, ja, mega der Klassiker.
Voll dahin. Genau, aber das funktioniert eigentlich echt gut. Und ein Traum von uns wäre immer noch Drug-Checking an der größten Hip-Hop-Party von der Welt. Oder nein, von der Schweiz, sagen wir es mal so, am offenen Frauenfeld, mal um die Techno-Szene durchbrechen. Aber wenn wir gerade bei der größten Hip-Hop-Party sind, etwas, was Tiz ja auch noch speziell macht, ist ja der Einsatz an der größten Techno-Party von der Welt. Nämlich machen wir immer Drug-Checking an der Street Parade.
Ja,
wie können wir uns das vorstellen, wenn so 1 Million Menschen an eurem Stand vorbei raven?
Getanzt.
Hey, ja, ich glaube, das Schöne daran ist, wir sind schon sehr etabliert als Street Parade. Das ist sicher etwas Cooles. Man hat sich schon ein bisschen daran gewöhnt, dass ein Labor rumsteht, aber wir sind natürlich sichtgeschützt, weil ihr könnt euch vorstellen, gerade so viele Personen, die dort sind, und dann sieht man gerade, wer irgendetwas abgeben will, weil es ist ja per se, könnte es ja noch schon verdächtig sein, wenn man bei uns sich irgendwie Infos einholt. Darum schauen wir, dass das ein bisschen eingehalten wird. Hey, aber für uns sehr spannend. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen logistisch und personell immer ein bisschen ein Aufwand. Also da kommen wir dann plötzlich mit irgendwelchen Problemen in Kontakt, wie wo können wir mit dem Auto dann rausfahren, mit den Polizeiabsperrungen am Schluss, weil es gar keinen Weg retour gibt. Gleichzeitig sind wir aber auch natürlich in der Nähe von der Sanität jetzt stationiert zum Beispiel, weil es gibt auch viele Leute, die einfach sich an irgendjemand wenden, offiziell sozusagen, und dann sind wir gerade näher bei der Sanität, oder wenn gerade Leute unter Substanzeinfluss irgendwelche Probleme haben, können wir dann auch gerade handeln in dem Sinn. Aber auch andere Probleme, wie zum Beispiel mit einem grossen Lieferwagen über 7 Millionen weggeworfenen Flaschen, die einfach auf der Straße landen, rauszufahren. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr beeindruckendes Bild, negativ beeindruckendes Bild. Aber ich denke grundsätzlich, eine der schönsten Sachen an der Street Parade ist, dass wir Leute erreichen, die grundsätzlich sich vielleicht noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die konsumieren. Und das ist für uns etwas mega Spannendes. Mhm. Also, nur weil du das vorhin mit den Hip-Hop-Partys gesagt hast, Chill, für uns ist das etwas mega Cooles, weil wir merken, hey, gerade in der elektronischen Szene kennt man uns sehr gut. Unsere Pillenwarnungen, zu denen kommen wir dann auf Social Media, sind mega bekannt. Sehr viele Leute, nicht alle, aber sehr viele Leute schauen auch schon ein bisschen vorher, wollen sich über eine Substanz informieren. Und gerade spannend an der Street Parade ist, dass man vielleicht die erreichen, oder die am Stand bei uns haben, die noch nie irgendetwas von Safer Use gehört haben, aber gleich 3-4 Mal im Jahr Gas geben in dem Sinn und einfach irgendetwas auf der Straße kaufen und nehmen und dann je nachdem auch Folgeprobleme haben davon in dem Sinn. Also.
Ja, es ist mir vorher gerade aufgefallen, also, wo du gesagt hast, dass sie hauptsächlich an Elektropartys sind und ob das nicht eigentlich ein Vorurteil heutzutage noch ist, weil sich ja das hat vielleicht dort mal gestartet, aber mittlerweile gibt es sicher in diversen anderen Subkulturen das genauso. Und dann sagst du das mit dem Hip-Hop, ja, logisch, ja. Yeah.
Ja, und es ist halt, es wird wie unterschätzt auch, und wegen dem ist es ja auch, oder wegen dem gibt es ja vor allem Tiz oder Tipps oder Dilu, dass quasi Leute auch, die nicht an Partys gehen, überhaupt die Möglichkeit haben für ein Drug-Checking, weil das ja sonst immer das Problem ist. Sie haben eigentlich, also in Basel, wir haben 2 Einsätze im Jahr. Und dann zweimal musst du eigentlich dort an die Party gehen, damit du überhaupt etwas kannst abgeben. Und oft früher, oder ganz früher, sind das viel Goa-Partys gewesen. Und ich meine, das ist ja dann nochmal spezifischer eigentlich. Und von dem her ist halt der Grund für das ambulante Setting eigentlich, dass Leute, die... Es gibt wahnsinnig viele Gamer und Gamerinnen, die konsumieren. Oder auch Leute, die einfach absolute Trainees sind und eigentlich nicht an Partys gehen. Und so haben sie die Möglichkeit, auch etwas abzugeben. Außerhalb von diesem Party-Setting eigentlich.
Das ist wieder schön, wir haben mal, damals, wo Sonix noch in Basel stattgefunden hat, haben wir mal eine Probe von zwei Personen angenommen, die effektiv den Eintrittspreis gezahlt haben, nur um eine Substanz testen zu lassen und nachher wieder gegangen sind. Also die haben, die haben gar nicht Party, sie hören gar keine elektronische Musik, sondern sie haben einfach nur etwas checken lassen und sind wieder gegangen. Also ich glaube, das unterstützt das sehr und das merken wir wie auch. Gerade im DITS haben wir Leute, also ich meine, es sind natürlich noch andere Themen, wie zum Beispiel finanzielle Themen, wenn sich Leute gar nicht die Eintritt können leisten. Minderjährigkeit, also im DITS haben wir das Glück bei uns in Zürich, dass wir auch, dass auch minderjährige Personen können unser Angebot nutzen und Substanz testen lassen, wo zum Beispiel auch gar nicht in einen Club kämpfen. Also es ist sehr gut, denke ich, jetzt mittlerweile auch abdeckt und das ist auch ganz wichtig, dass das beibehalten wird.
Jetzt, wir haben jetzt von Safer Party und Safer Dance gehabt. Gibt es noch andere einschlägige Namen von den Organisationen, die man müsste kennen, die sich auch um quasi das Nachtleben kümmern, die ähnliches Angebot haben in der Schweiz?
Ja, also Rave It Safe von Bern.
Und Biel.
Und Biel, genau. Nuit Blanche von Genf. Dann haben wir dann noch, was der Goni vorher auch gesagt hat, vom Tessin. Und dann gibt es halt noch, oder würde ich jetzt noch einschließen, die ganzen Awareness-Teams, die es mittlerweile immer mehr gibt, die zwar jetzt nicht unbedingt das Drug-Check, also wo kein Drug-Checking können anbieten, aber die dafür können schauen können, dass das Nachtleben ein sicherer Ort wird, was ja unsere Arbeit eigentlich auch macht. Wir dann auch schauen, dass es ein sicherer Ort wird. Dann gibt es noch Be My Angel, wo Alkoholprävention macht, wo auch auf jeden Fall unterwegs ist. An Partys zum Teil und eben auch zum Beispiel in Zürich an der Seepromenade und so Sachen macht. Das sind so die gängigsten. Es ist halt in gewissen Kantonen nicht erlaubt, Drugs zu checken. Mhm. Das kommt immer so ein bisschen auf die Regierung drauf an. Kanton Aargau, grosses Problem.
Wer noch wundert.
Ja, das ist eh ein Thema in der Suchtarbeit, oder? Denn im Graubünden dürfen wir glaub, auch nicht Drug checken, wegen dem ist an den grossen Goas eigentlich auch kein Drug-Checking jeweils. So am Burning Mountain oder was andere ist immer
Schankla,
genau. Von dem her, ja, es ist eigentlich noch nicht so ganz abdeckt in der Schweiz. Beispielsweise an der Sonic, wo jetzt in Solothurn ist, früher in Basel, dort haben wir jetzt letztes Jahr Drug-Checking gemacht, aber beauftragt vom Kanton Solothurn, weil auch sie keine Möglichkeit haben. Und das ist die grösste Indoor-Dance-Party eigentlich mit 8'000 Leuten.
Und ich glaube aber gleichzeitig trotzdem, es hat sehr gute Fortschritte gemacht, gerade das Drug-Checking. Stilu fährt sicher noch bei dieser Aufzählung, also das ist das Drug-Checking in Luzern. Und gerade sie zum Beispiel haben jetzt Möglichkeiten, mehr Proben entgegenzunehmen. Das Thema auch mobile Drug-Checkings kommt jetzt immer mehr auf. Und ich glaube, das ist ein mega spannender Wandel, der passiert ist von Drug-Checking ja in den progressiven und in Anführungszeichen auch reichen Kantonen, wie zum Beispiel eben Zürich oder andere Grossstädte in dem Sinn, merken die Kantone auch, hey, es ist wirklich ein effektives Mittel, um auch in dem Sinn Präventionsarbeit zu betreiben, also in dem Sinn Unfallprävention oder eben Prävention von konsumbedingten Unfällen und so weiter. Also ich denke, es ist ja sehr ein aktuelles Thema. Früher ist es eigentlich so, gerade von rechten Parteien immer wieder angegriffen worden und gesagt worden, ja, das ist doch nur irgendein Dealer-Service in dem Sinn und das bringt überhaupt nichts. Und ich glaube, gerade so der aktuelle Wandel in der ganzen Schweiz und vor allem auch in den eher konservativeren, politisch konservativeren Kantonen zeigt auf, hey, die haben sich auch wirklich mit dem Thema befasst und es ist ein riesengroßer Fortschritt in der Schweiz, denke ich.
Dann kommen wir vielleicht gerade zum Thema, was sind denn so die Vorurteile, warum möchte man so ein Angebot nicht haben?
Ich glaube, einer von dem, wo wir am meisten konfrontiert sind, und das aber auch mit Leuten, die das Drug-Checking nutzen, die finden, hey, ja, ich komme jetzt dahin und ich probiere jetzt das. Und trotzdem, ich bin vielleicht einer von den wenigen, der hier kommt, weil ich es für mich nehmen will, aber andere Leute wollen einfach nur dealen und wollen ihre Substanz dann nachher verkaufen und sie kommen bei uns prüfen, wie viel dass man das nachher runterstrecken kann. Und ich glaube, das ist einer der grössten Vorurteile und auch, der politisch sehr ausgeschlachtet ist. Wir haben seit vielen Jahren mit dem Thema zu tun und haben mit Klienten und Klientinnen, die bei uns besuchen. Und der Punkt ist ja, das ist nicht eine Substanz, die man dann einschicken kann und dann wird das einfach geprüft für jemanden, sondern wir reden mit diesen Leuten. Wir merken, hey, wenn eine Person irgendetwas abgibt und das aber gar nicht konsumieren will in dem Sinn, und das ist, oder Personen, also das gibt es auch immer wieder, uns sogar sagt, sie wollen das gar nicht konsumieren, sie wollen das nur verkaufen, dann dürfen wir die Person abweisen. Weil unser Anliegen ist eigentlich auch, und der Grund, wieso das das Angebot ist, wir wollen für die Konsumierenden da sein. Was aber, glaube ich, eher spannend ist, und das ist ein sehr grosses Thema und auch immer wieder mal politisch ein bisschen aufgekommen. Ich glaube, gerade unser Betäubungsmittelgesetz ist ein bisschen schwer, weil wenn es um Weitergabe von Substanzen zum Beispiel handelt. Also man kann sich vorstellen, wenn die Leute etwas kaufen, was sie konsumieren wollen, eine Ecstasy-Tablette zum Beispiel, also eine klassische Pille, dann kaufen die meistens nicht eine oder zwei und geben dann eine bei uns ab und nehmen dann die andere, sondern meistens kaufen wir gerade eine grössere Menge, vielleicht 5, 6, 7 Stück und gibt die auch Kollegen und Kolleginnen weiter. Und ich glaube, dort macht es halt wie schwer, irgendein Argument dagegen können zu sagen, wenn man sagt, das sind Dealer und Dealerinnen. Aber schlussendlich erreichen wir vor allem die Leute, und das merken wir auch in den Gesprächen in dem Sinn, die auch wirklich selber konsumieren. Und das ist eigentlich das Ziel vom grossen Ganzen.
Also in welchen von den 4 Säulen in der Schweizer Drogenpolitik würdet ihr eure Arbeit verorten?
Unsere Arbeit ist klar in der Schadensminderung in dem Sinn. Wir haben jetzt im Vorfeld vom Podcast auch schon über den Begriff Prävention geredet. Und ich glaube, das ist noch spannend, gerade so bei Schülern und Schülerinnen ist immer so das Thema, da kommen dann so Präventionler und Präventionlerinnen bei uns vorbei und können irgendetwas sagen. Also rein von den Säulen sind wir ganz klar in der Schadensminderung. Sprich, wie auch schon in dem Podcast, gerade mit dem Otto Schmid, thematisiert worden ist, es gibt die 4 Säulen, eben mit der ganzen Repression, Therapie und Prävention in dem Sinn. Und wir sind klar in der Schadensminderung. Ich glaube, gerade der Begriff Prävention muss man ein bisschen klar definieren, weil wir machen in dem Sinn schon Prävention in dem Sinn auch, aber wir nennen es, sind andere Begriffe, die man verwendet. Bei uns geht es eigentlich mehr um Konsumkompetenz, sprich, es geht nicht um Prävention, das zu verhindern, also Prävention im Sinn von, dass man verhindern will, dass Leute konsumieren, sondern unser Angebot richtet sich an bereits konsumierende Personen oder jetzt im Sinn von der Weiterbildung genau Konsumkompetenz, Prävention von Unfällen oder Prävention von möglichen negativen Folgen vom Konsum in dem Sinn.
Und wir wollen schon verhindern, dass Menschen in eine Abhängigkeit reinkommen. Von dem her kann man das dann wiederum schon als Prävention bezeichnen, dass man wie das versucht aufzugreifen, wenn wir jetzt Leute haben, die sehr regelmäßig ins Drug-Checking kommen, die wir wöchentlich sehen, dass wir denen sagen können, hey, look, du bist jetzt jede Woche da gewesen. Die Kokainkonsum ist in meinen Augen aktuell gerade problematisch, ist irgendetwas los, und dass wir dann wie eigentlich sehr schwierig zu erreichende Zielgruppe verwischt, die ja sonst eigentlich immer erst neu andockt, wenn es schon zu spät ist. Also zu spät, es ist nie zu spät, aber wenn das Kind schon im Brunnen geht ist. Und bei uns ist es eigentlich so, dass wir die Leute verwischen, vielleicht sogar bevor, dass es problematisch wird, im besten Fall. Mhm. Und darum kann man schon sagen, es ist eine Art Prävention. Aber wenn man von der Schadensminderung redet, redet man ja dann neu auch immer so ein bisschen vom Einstieg in eine Therapie, oder wir geben jetzt den Leuten sauberes Spritzenbesteck, aber eigentlich wäre dann schon das Ziel, dass sie irgendwann abstinent werden, im besten Fall in unserem System. Und das ist halt ganz klar nicht unsere Haltung, weil wir sind akzeptanzorientiert, und darum verurteilen wir das ganz klar nicht. Wie die meisten, auch nicht, die in der Schadensminderung arbeiten natürlich. Aber das ist vielleicht noch wichtig, dass es uns wirklich nicht um das geht.
Und gerade die Akzeptanzorientierung ist ein super Stichwort von der Jill. Ich glaube, das ist eines der Hauptthemen, wie Jill vorher schon gesagt hat. Oftmals ist gerade das Thema Konsum, Substanzkonsum wird immer sehr problembehaftet diskutiert in dem Sinn. Und wir merken dann nur schon eben mit den Fragen, die wir haben, in dem Fragebogen, mit den Gesprächen mit den Leuten, sehr viele Konsumierende, die haben nicht zwingendermaßen langfristig mittel- oder langfristige Probleme mit dem Konsum, zum Teil auch nicht kurzfristig in dem Sinn, sondern es sind ganz normale Leute. Also wir haben jetzt gerade, eben um das klassische Stereotype-Bild ein bisschen durchbrechen, also sehr viele von unseren Besucher und Besucherinnen, die kommen und etwas attesten, sind Hochschulabsolventen und Absolventinnen. Also das hat nichts mit dem Bildungsniveau und so weiter zu tun, sondern wir merken, hey, der Konsum, der richtet sich an alle Personen. Das ist nicht irgendetwas, das von einer Schicht oder vom Finanziellen abhängig ist, sondern das geht durch alle möglichen Schichten durch. Und darum ist es wichtig, dass man das auch annimmt und akzeptiert und respektiert und dass man sagt, hey, der Konsum ist für die ganze Gesellschaft ein Thema. Wir haben gemerkt in der Vergangenheit, historisch, wir haben das bis jetzt nicht können verhindern. Wir haben einfach nur rein mit Repression nicht angebracht, dass keine Substanzen mehr konsumiert werden. Also gerade der War on Drug ist, denke ich, schon lange gescheitert und ich glaube, das ist den meisten Personen auch klar. Sondern jetzt geht es darum, hey, wie gehen wir mit Leuten um oder gesellschaftlich mit dem Thema um? Substanzen sind da. Wie können wir das machen, dass möglichst wenig passiert? Und wie können wir über das Thema reden, ohne dass sich irgendjemand schämen muss, ohne dass es stigmatisiert wird und so weiter?
Und Prävention hat einfach auch so einen wahnsinnig schlechten Nachgeschmack an sich, weil die wollen einem ja immer etwas verbieten, in dem Sinn. Und da geht es eigentlich ja gar nicht drum, in dem Sinn.
Nein, grundsätzlich nicht.
Ja.
Und ich finde, ein wichtiger Punkt, den jetzt der Goni gerade noch angesprochen hat, ist auch, dass eben ein grosser Teil von unseren Nutzerinnen und Nutzer sehr einen guten Schulabschluss hat, einen Hochschulabschluss oder Uniabschluss oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist genau so ein bisschen das Thema, das wir arbeiten müssen, dass wir dann eigentlich wiederum fast zu hochschwellig sind. Also es ist für uns zum Teil sehr schwierig, Leute zu erreichen, die eben nicht so ein hohes Bildungsniveau haben. Oder was auch ein grosses Thema ist, ist, dass wir sehr wenig Frauen haben oder weiblich gelesene Personen. Und
wo kann man checken, meinst du?
Okay. Genau, und das ist, gibt so wie verschiedene Vermutungen, an was das liegt. Das eine ist halt, die Frauen sind generell weniger risikobereit. Das ist so die eine Haltung, aber die andere Haltung ist auch, sie haben Substanz von ihrem Freund oder von ihrer Freundin oder von irgendjemand anderem und es testet dann schon irgendjemand für sie. Und dort, finde ich, ist etwas, was man noch genauer muss anschauen muss, jetzt in unserem Bereich, dass man wie mehr Leute erreichen.
Ja, und ich denke auch, trotz der vielen Lobeshymnen, die wir über unsere Arbeit können schreiben und sagen, was für Fortschritte das wir gemacht haben, ich denke auch, wir in der Schadensminderung oder gerade mit dem Drug-Checking-Angebot, wir haben sehr viele blinde Flecken und dunkle Flecken. Ich glaube, oder ich denke jetzt vor allem daran auch, dass wir, ich würde mal sagen, grundsätzlich Leute erreichen, die schon ein gewisses Risiko Bewusstsein haben, die grundsätzlich schon bereit sind, 2-3 Stunden zu investieren, um bei uns anzuleiten oder sich anzumelden, zu uns kommen, sich ein bisschen Gedanken zum Konsum machen. Und das ist definitiv nicht Realität. Es ist definitiv nicht Realität, dass das alle machen. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und ich denke, das wird auch in Zukunft für uns ein grosser Part sein. Wie können wir das niederschwelliger gestalten? Es gibt auch ganz verschiedene Projekt, das sich mit dem Thema befasst und auch so ein bisschen zukunftsorientiert denken. Wie Jill vorher schon gesagt hat, wir haben jetzt gerade diesen Sommer noch ein Projekt kennengelernt aus Italien, wo zum Beispiel so ein bisschen Free-Tech-Festivals gehen. Also in dem sind noch weniger organisierte Festivals, wo sich spontan trifft auf grossen Parkplätzen und dort Raves veranstaltet. Es hat oftmals kein fliessendes Wasser, Generatoren, die den Strom generieren, nicht irgendwelche Securities, Sanität und so weiter. Und es ist mega spannend auch zu hören, dass sie in Form von Schadensminderung dort hingehen, so einen Camper haben und dort dann auch zum Beispiel frauenspezifische Angebote haben. Also gerade, sie sind ein weibliches Team, wo sich auch mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, wie zum Beispiel Substanzkonsum und Menstruation oder Schwangerschaft und so weiter, wo sehr, sehr spannend ist, sich auch für queere Leute in der Partyszene stark machen oder Transmenschen, wo beispielsweise andere gerade medizinische Themen mit dem Substanzkonsum aufkommen oder auch schlicht und einfach dort hingehen, ohne dass sie zum Beispiel eine Bewilligung überkommen vom Staat oder eine finanzielle Unterstützung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für die Zukunft von der Schadensminderung, dass bei uns schon viel geleistet worden ist und gleichzeitig man aber auch noch sehr viel Arbeit vor sich hat und kann machen.
Ja, und es ist halt bei uns einfach das Problem, dass wir oft halt finanziert sind von den Kantonen oder eigentlich fast immer, wenn es nicht im Verein organisiert ist, wie jetzt beispielsweise Eve & Rave, und wir dann gar nicht dürfen eigentlich an Partys gehen, die keine Bewilligung haben, die irgendwo im Wald stattfinden, weil wir ja dann quasi, wenn die Polizei wird kommen, also erstens arbeiten wir sehr eng mit den Behörden zusammen, das heisst Polizisten und Polizistinnen wissen, dass wir jetzt zum Beispiel heute oben dort und dort Drug-Checking machen. Und dann könnten wir das ja gar nicht laut sagen, wenn jetzt der Ort nicht bekannt ist. Und das ist halt der Unterschied zwischen den Projekten, beispielsweise, die du jetzt angesprochen hast, die aus Italien sind, wo halt erstens ist jetzt ein Rave-Verbot ausgesprochen worden von der Giorgia Meloni. Was bedeutet das eigentlich gar, also sie haben eigentlich gar keine Möglichkeit mehr. Und wenn, dann ist es sowieso immer illegal. Also jede Party ab 50 Menschen mit Musik ist eigentlich zählt als Rave und ist dann somit automatisch verboten. Und es ist halt dann, es geht dann halt um noch viel mehr. Es geht dann darum, dass die Leute dann ins Gefängnis kommen. Glück gesagt, wenn sie so etwas machen. Und das ist halt dann das, dass bei ihnen oft leider darum geht, dass sie eigentlich 6 Tage an so einer illegalen Outdoor sind, wo vieles auch darum geht, dass die Leute nicht sterben. So, was bei uns ja auf einem ganz anderen Level ist, dass wir eben sehr organisiert und sehr bewilligte Partys sind, wo dann ein grosses ist eben die Sanität, du sagst, und wenn etwas ist, dann sind wir nicht mehr die, die schauen müssen, dass die Person überlebt, sondern wir sind die, die vielleicht schauen, hey, was hat die Person konsumiert, vielleicht testen wir es noch und bringen die Person zu der Sanität, aber es ist nicht so, dass wir dann selber eigentlich die sind, was, an denen, was dann hängt, wenn jetzt wirklich, wenn es hart auf hart kommt. So, und das ist, glaube ich, schon auch noch, also man muss wie die beiden Seiten gesehen, es ist halt in anderen Ländern anders organisiert, weil sie gar nicht anders können. Sie müssen sich so organisieren. Und wir sind dann halt in der Schweiz im goldenen Käfig und können dann für 10'000 Franken Einsatz machen. So, das ist dann schon halt nochmal anders. Aber schön zu sehen, dass es trotzdem gemacht wird, obwohl es verboten ist eigentlich.
Ja.
Und ich denke auch, ein Grossteil der Arbeit, die wir machen, und das finde ich wiederum das Schöne daran, ist auch sehr szenenspezifisch. Also im Gegensatz zu Peer-Organisationen wie zum Beispiel Eventrave sind wir nicht selber direkt von der Partyszene, wo gerade selber die Leute, also nicht unbedingt in dem Sinn, und direkt gerade unentgeltlich an die Leute Hilfeleistung bietet. Aber trotzdem haben wir die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel gerade mit dem Drogeninformationszentrum bei uns im DITS, zum Beispiel gerade Infos generieren zu verschiedenen Themen, also auch gesundheitliche Themen, wo wir wie die Arbeitszeit zahlt bekommen, um gewisse Sachen recherchieren, um Experten und Expertinnen fragen zu gewissen gesundheitlichen Themen zum Beispiel. Wir haben jetzt gerade ganz neu einen Leitfaden rausgebracht, wo das Thema aufgreift, wo du vorher gesagt hast, so die illegalen Raves im Wald, wo letztes Jahr eine Person gestorben ist bei uns in der Schweiz, weil die Leute aus Angst vor Konsequenzen nicht die Sanität angerufen hat oder nicht eine Blaulichtorganisation angerufen hat, wo wir halt dann wie so einen Leitfaden machen und können sagen, hey, schau, das Menschenleben ist wichtiger, aber trotzdem, hey, ein paar Tipps, wir verstehen, wie eure Bedenken, aber trotzdem finde ich es mir wichtig, es geht um die Gesundheit eines Menschen und da gibt es so gewisse Richtlinien und Guidelines, die man befolgen kann, wenn es um Blaulichtorganisationen geht und so weiter. Also ich glaube, die Zeit ist in dem Sinn wie gut genutzt. Wir sind nicht nur hinter einem Labor und einzelne Bienen anschauen, sondern ich würde sagen, schlussendlich ist es auch ein Szenenservice und ein Konsumszenenservice, damit möglichst wenig passiert in dem Sinn. Und ich finde das eine coole Sache.
Gibt es noch andere Sachen, die ihr gerne würdet machen, die jetzt im Moment noch nicht möglich ist? Oder was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen? Was soll anders sein?
Ja, also jetzt bezogen auf bei uns in Basel würde ich mir natürlich wünschen, wir hätten einerseits mehr Ressourcen, was wiederum dazu wird führen, dass wir präsenter könnten sein. Ich glaube, mit 2 Einsätzen verglichen mit jetzt 10 bis 12, wie es in Zürich ist, sind wir hier noch ein bisschen unterrepräsentiert. Und das andere, was ich gut fände, ist, dass es einfacher wäre, für uns in Clubs zu kommen. Ich glaube, das ist halt immer noch ein grosses Thema, jetzt auch, weil wir vorher über Vorurteile geredet haben. Es herrscht halt immer noch das Vorurteil, dass halt, wenn man ein Drug-Checking in seinen Club reinlässt, dass es dann heisst, dass dann den konsumiert wird. Was halt einfach sehr schwierig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass Berghain irgendwie der grösste Technotempel der Welt ist und dort absolut verboten ist, Substanzen reinzubringen, merkt man halt sehr stark, wie gross Stigma halt doch noch ist, sogar in der Technoszene. Und klar, in Deutschland liegt es daran, dass sie einfach viel strengere Drogenpolitik haben als jetzt wir. Aber ich spüre das schon auch in der Schweiz, oder ich kann jetzt nur für Basel schwätzen, aber ich spüre es halt schon auch in Basel, dass es halt für die Clubs bedeutet, wenn sie uns reinlassen, dass sie halt wie sich dazu bekennen, dass bei ihnen im Club konsumiert wird. Und das ist halt verboten. Ich glaube, das wäre so etwas, was ich gut fände, könnte sich verändern, weil das dann wiederum bedeutet, dass wir viele Leute erreichen würden, die uns halt nicht kennen, weil sie halt vielleicht oft auch in Clubs unterwegs sind, wo halt eben kein Drug-Checking ermöglichen. Und das würde unsere Arbeit sich auch einfacher machen, dass wir nicht auch noch bei den Clubs müssen Lobbyarbeit leisten müssen. Eigentlich, ich denke, das wäre sicher hilfreich.
Und ich finde, du hast ein gutes Thema angesprochen, gerade mit den Clubs und der Clubarbeit. Weil eigentlich ist das eher etwas Paradoxes, wenn wir als offizielles Angebot von der Stadt Zürich jetzt zum Beispiel ein Drug-Checking durchführen, innen dran im Club und aussen dran hast Security-Personal, das dich filzt, ob du irgendetwas dabei hast. Und die restriktive Politik, also das ist definitiv immer noch ein Thema. Und das ist ja schon immer ein Thema gewesen. Und ich, ja, das ist auch sicher ein Wunsch von mir, dass es anders wird. Und jetzt gerade bei uns im DITS ist einer der grossen Themen sicher, wie erreichen wir noch jüngere Personen oder eben minderjährige Personen, die man sonst im Club-Setting nicht erreicht. Ist sicher ein Anliegen einerseits. Und andererseits, was wir jetzt haben, ist, bei uns die Clublandschaft in Zürich ist relativ gross. Wir haben relativ viele Locations, sind auch an vielen präsent oder schon präsent gewesen mit dem Drug-Checking. Und gleichzeitig gibt es aber doch viel grössere Raves. Wir haben vorher schon mal davon geredet, irgendein Shankara-Festival oder das Burning Mountain im Bündnerland, wo sehr viele Zürcherinnen und Zürcher auch dort sind und das besuchen und konsumieren, aber einfach aus politischen Gründen keins gemacht wird in dem Sinn und aus finanziellen Gründen einerseits und andererseits aber auch nur schon im ganzen Kanton Zürich in dem Sinn, also im Umfeld, gerade die grösseren Festivals in dem Sinn, wo vorwiegend Stadtzürcher und Stadtzürcherinnen dort sind, die haben dann kein Drug-Checking vor Ort, weil es nicht in der Stadt ist. Aber das ist auch so ein politisches und finanzielles Anliegen. Aber ich denke, da haben wir sicher Verbesserungspotenzial, weil grundsätzlich unterscheiden sich die Zielgruppen nicht.
Und was ich auch schön fände, wäre so ein bisschen mehr Bekenntnis vom BAG. Ich glaube, das wäre... Also das BAG ist, hat zwar eine Studie gemacht zu der Wirksamkeit von Drug-Checking. Die Studie hat surprise eigentlich bewiesen, dass Drug-Checking wirkt. Ich denke, dass oder ich weiß, dass es im, sagen wir, gewissen Teil vom BAG auch bewusst ist, dass wir existieren und dass es ihnen wichtig ist. Aber auch dort denke ich, dass mit Unterstützung vom BAG auch in den Kantonen, was noch nicht legal ist, in dem Sinn mehr möglich wäre. Und ich glaube, dort ist halt wirklich das Thema, es haben halt sehr viele PolitikerInnen wirklich Angst, dass sie sich die Finger verbrennen mit diesem Thema. Und so ist es halt auch, dass das schlägt sich dann halt eigentlich auch auf die Situation mit den Veranstaltenden und Clubs nieder. Und ich finde es schön, dass es schon viele Orte gibt, wo man sein kann. Ich will es nicht nur schlecht reden, aber ich denke, das ist halt wie so direkt gekoppelt, dass die Regierung sich halt doch nicht nur positiv für so Sachen ausspricht, was natürlich mit der Illegalität zu tun hat. Aber ich denke, wenn man es so vergleicht mit anderen Sachen, wie zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass man sich gesund ernährt, damit Folgekrankheiten können verhindert werden, so sollte es halt eigentlich auch mit dem Konsum sein, wie es der Goni vorher schön erklärt hat.
Warum ist Peer-Arbeit im Nightlife-Setting so wichtig?
Zürich hat zum Beispiel keine Peers, was zu einem grossen Teil daran liegt, dass sie sehr gut finanziert sind vom Kanton und eigentlich dementsprechend genug Ressourcen haben, genug Stellenprozent. Und für uns zum Beispiel ist Peer-Arbeit essentiell. Also Safer Dance Basel könnte gar nicht existieren ohne unseren Peer-Verein Subs Dance. Zum neuen Namen mit Dance und
Save the Rave.
Ja, genau. Einfach Save the Rave. Und wir sind halt, wir haben, also ich arbeite mit der Steffi zusammen, Steffi und ich haben zusammen 40% Pensum und machen mit dem eigentlich das ganze Jahr. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dass wir letztes Jahr am Jungle Street Groove unseren grössten Drug-Checking-Einsatz hatten, eigentlich bis jetzt, könnten wir das zu zweit gar nicht leisten. Das heisst, wir sind angewiesen auf Freiwillige, die als Peers in der Ausgangsszene unterwegs sind und sich gleichzeitig im besten Fall auch noch sehr gut mit Substanzen auskennen, die uns dann eigentlich ehrenamtlich dabei unterstützen, die Einsätze überhaupt zu machen. Und wegen dem ist Peer-Arbeit einerseits wahnsinnig wichtig, denn andererseits ist es halt auch so, dass wir zwar sehr viel und sehr oft im Ausgang sind im Leben oder immer noch sind zum Teil. Aber trotzdem sind wir halt sehr spezifisch unterwegs. Wenn wir privat in den Ausgang gehen, dann wissen wir genau, wo wir hingehen. Oder Goni zum Beispiel als Hard-Techno-Lover oder ich, wo halt eher an Gübli-Techno-Partys gegangen, wie der Goni sagt.
Schön gesagt.
Sind halt wirklich sehr spezifisch unterwegs und durch das sehen wir wahnsinnig viele Szenen nicht. Und wegen dem ist es eigentlich wahnsinnig wichtig, dass wir Leute haben, die an die Goa gehen, wo irgendwo stattfindet, oder an die, du kennst die besser aus, Wave, New Wave Electronic Party gehen, wo wir halt nicht angehen. Und darum ist es halt auch sehr wichtig, weil im besten Fall Peers eigentlich zu uns kommen und uns sagen, hey, im Fall, dort wird mega konsumiert, dort müssen wir annehmen, dort wäre das Drug-Checking sinnvoll. Und gleichzeitig ist es halt so, dass wir so wenig Einsätze haben, egal ob jetzt in Zürich oder in Basel. Ich meine, in Zürich finden wahrscheinlich im Jahr eine Million Partys statt. Und trotzdem sind sie an 10 oder 12. Das heisst, die grössten Multiplikatoren von unserer Arbeit sind eigentlich Peers. Das heisst, Leute, die durch uns oder durch ihr eigenes Interesse zu den Informationen gekommen sind und dann halt die Sachen weiterverzählen, ihren Gespännchen. Und so eigentlich erreichen wir am allermeisten Menschen. Und wegen dem ist Peer-Arbeit eigentlich essentiell. Auch du.
Ist jetzt das ein bisschen Aufruf gewesen?
Also alle, die sich interessieren, können sich bitte an saferdance.basel@suchthilfe.ch wenden, wenn sie gerne Peers würden werden. Ja, also wir sind immer froh um neue Peers. Wir haben jetzt auch gemerkt, wir sind langsam wie so ein bisschen alt geworden. Steffi und ich über 30, aber unsere Peers relativ nah an uns.
Ja.
Was dann der Zugang zu Menschen, die jetzt gerade 18 geworden sind, was auch ein grosses Problem ist die ganze Pandemie-Geschichte. Leute, die 16 waren, sind in die Pandemie gekommen, sind damit 18 eigentlich ausgespuckt worden und erstmal in den Ausgang gegangen. Wir haben eigentlich gar keine Schul- oder Lehre gehabt, in dem Sinn, wo sie hätten können lernen, wie man sich im Ausgang verhält, was zum Teil problematisch ist.
The Lost Covid Kids.
Genau, genau. Und darum, ja, also an alle Interessierten, Substance oder Safer Dance oder auch Even Rave unbedingt, für Leute, die nicht in Basel oder Basel-Land wohnen, sich dort melden. Auch Even Rave leistet grossartige Peer-Arbeit und das auch noch mit einem wahnsinnig grossen Online-Forum, wo man alle möglichen Fragen stellen kann. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall etwas ist für Leute, die sich vielleicht engagieren, aber vielleicht auch nicht gerade zu viel leisten wollen und so die Möglichkeit haben, eigentlich Party und aber auch Wissen zu verbreiten. So.
Das ist gerade einer der besten und schönsten Werbejingles, die ich jemals gehört habe in meinem Leben. Danke, Jill, für das.
Sehr gern. Shoutout an unsere Peers.
Hey, definitiv, wie du schon gesagt hast, wir jetzt arbeiten nicht mit Peers. Und ich denke aber auch, wir sehen uns jetzt mit dem DITS auch mit einem anderen Auftrag. Wir machen weniger die sogenannte Psy-Care, also wir machen wie nicht die Party-Care-Arbeit grundsätzlich, dass wir im grossen Maße Leute betreuen und so weiter an den Partys. Sondern bei uns geht es eigentlich wirklich primär um Substanzchecking und 1-zu-1-Gespräche. Aber, und das ist genau der Punkt, was du vorher gesagt hast, eine der wichtigsten Sachen sind Peers als Multiplikatoren und, also, um es auch ohne Fachausdrücke zu brauchen, einfach Leute selber als Multiplikatoren. Ich glaube, es ist einer von meinen sehr, sehr grossen Wunsch, dass die Infos, die wir rausgeben, zum Beispiel an unseren Ständen oder mit einem Drug-Checking, dass die nicht einfach die 1-zu-1 die Person erreicht, ausschließlich, die gegenüber ist, sondern dass durch das so eine gewisse Kultur entsteht. Und ich glaube, das gibt es zu Genüge. Gerade so als Beispiel, wir haben gerade mit dem Drug-Checking, das kann Jill auch bestätigen, in Basel, gerade Ecstasy-Tabletten oder so die klassischen Pillen, die man kennt an den Partys, sind jetzt vielleicht in den 90er Jahren so dosiert gewesen, dass man eine ganze nimmt. Heutzutage ist es eher der Fall, dass sie hoch dosiert sind. Es sind zwar viel weniger Streckmittel, die wir detektieren drin, aber sie sind viel, viel höher dosiert und es ist eigentlich, sage ich jetzt mal, eine normalisiertere Dosis, wenn man ein Drittel oder eine Hälfte, normalerweise eher ein Drittel, davon nimmt aufs Mal. Und das haben wir auch gespreadet, die Infos, die sind rausgegangen und es hat auch gewisse Kultur in der Szene, in dem Sinn durch das gegeben. Also mittlerweile wissen Raver und Raverinnen, dass man, oder die meisten zumindest, dass man eine Pille teilt, bevor man sie ganz nimmt. Und ich glaube, das ist also meine Hoffnung, dass das mit ganz vielen anderen Sachen auch passiert. Wir haben jetzt auch gerade ein bisschen Fokus, nicht nur wir, auch andere Institutionen, so ein bisschen um den Mischkonsum von Alkohol und Benzodiazepin, also so die klassischen Xanax zum Beispiel, die man kennt jetzt über Social Media, dass das ein Mischkonsum, die beiden Substanzen sind ein Mischkonsum, der sich definitiv nicht vertreibt, der sehr viele Probleme und auch Todesfälle mit sich trägt. Und darum ist das jetzt zum Beispiel ein Anliegen von uns, dass wir die Infos möglichst spreaden an Jugendliche, an junge Erwachsene, aber auch an ältere Leute, die sich wie vielleicht noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, in der Hoffnung, dass das dann auch Kultur wird und dass man auch nach einer Zeit und nach einer gewissen Zeit weiss, hey gut, das ist ein Mischkonsum, den ich vielleicht nicht betreiben soll oder extrem stark aufpassen sollte zumindest.
Welchen Einfluss hat denn Social Media generell so auf deine Arbeit?
Bei uns hat Social Media bei unserer Arbeit recht eine grosse Rolle. Ich denke, einerseits hat das mit dem Substanzmarkt zu tun. Also gerade Social Media hat sich mittlerweile auch etabliert als ein gewisser Substanzmarkt. Zum einen ganz klassisch Snapchat und Insta-Markets, wo auf Instagram Substanzen anbieten und durch das einen relativ verbreiteten und schnellen Zugang zu Konsumenten und Konsumentinnen hat. Andererseits aber auch sind Social Media für uns eine gute Möglichkeit, um die Leute zu erreichen. Also wir haben relativ viele Followers bei uns, die regelmässig unsere Informationen sehen und zum Beispiel gerade das Ergebnis vom Drug-Checking von den Resultaten, also die ganzen Pillenwarnungen und Pulverwarnungen oder wenn wir etwas Auffälliges bei den Substanzen detektieren, stellen wir auch auf Social Media stellen und also jetzt Facebook und Instagram und Leute können dann die Infos abrufen auf dem eigenen Handy, wo man immer dabei hat. Also so ein klassisches Beispiel, dass man dann im Club ist und etwas kaufen will, sich eine Pille kauft und dann gerade schnell auf Instagram kann anschauen kann, hey, ist die schon mal getestet worden, ist irgendetwas Auffälliges bei der entdeckt worden. Es heisst zwar nicht unbedingt, dass das dann exakt die gleiche muss sein, aber zumindest ist es schon mal ein Indiz. Und ich denke, das sind so ein bisschen die zwei Hauptzugänge, die wir haben über Social Media. Und das andere Thema ist dann noch Darknet, also der allgemeine Online-Kanal, den wir noch bedienen. Aber ja, das ist ein sehr grosses Thema.
Genau, über das wollen wir aber unbedingt noch mehr wissen.
Vielleicht zum Thema Beschaffung. Was denkst du, was für einen Einfluss hat Social Media auf die Beschaffung von illegalisierten, aber auch legalen Substanzen? Ja. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Einblick. Wir sind noch sehr reduziert auf Social Media unterwegs.
Ich glaube, der statistische Einblick ist etwas, wo wir uns, glaube ich, nicht täuschen lassen. Ich habe sowohl mit der Jugendarbeit, die ich früher gemacht habe, wie auch jetzt mit der Schadensminderung seit vielen Jahren, haben wir viel mit dem Online-Kanal grundsätzlich zu tun. Und ich denke, der Substanzmarkt ist heute zu einem sehr, sehr grossen Teil online und wir wissen nichts davon oder wir wissen davon, oder wir könnten zu uns denken, aber das wird nicht erfasst in dem Sinn. Ich kämpfe schon lange für die Aussage, die ich immer wieder mache, dass ich wir dann zum Beispiel gerade bei den Drug-Checkings, wenn die Leute Substanzen abgeben zum Testen, dann wir fragen, wo hast du es? Hast du es über private Kontakte oder hast du es über Online-Kanäle gekauft und so weiter? Dann fragen wir das immer und sehr viele Leute sagen, sie haben es privat gekauft oder an einer Party. Also so der klassische Zugang. Und gleichzeitig aber haben wir nur, ich glaube, es sind etwa 10-12% der Substanzen, die online gekauft werden. Immerhin, also es hat immer wieder zugenommen. Und ich denke aber ganz klar, dass der Onlinehandel heute viel größere Rolle spielt, weil vielleicht hat es die Person, die das konsumiert und abgibt, nicht direkt aus dem Darknet oder über Online-Kanal gekauft, aber vielleicht der Dealer oder die Dealerin vorher in grossen Mengen, weil so einen internationalen Markt einfach rein anhand vom Preis und vom Risiko, wo man hat, also mit anonymen oder weniger reduzierten Risiko, doch relativ einfacher gemacht hat durch die ganze Online-Geschichte in dem Sinn. Und ich denke darum, es hat sehr einen grossen Einfluss auf den Handel.
Und ihr sind im Deep Web oder Darknet unterwegs. Was macht ihr dort konkret?
Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, auf diesen Online-Kanal aktiv sein. Ich sage bewusst Online-Kanal, weil es schließt nicht nur das Darknet mit ein. Dort sind wir zwar einerseits präsent auf dem grössten Online-Forum zu Substanzen, also es ist Threads, Thread-Forum heisst das. Dort kommt man über einen anonymen, verschlüsselten Browser rein, über den Tor-Browser, der relativ bekannt mittlerweile auch schon durch die Massenmedien geworden ist und kann sich dort anmelden und dort geht es so ein bisschen mehr vorwiegend um Substanzthemen, Austausch, wo kann man Sachen kaufen, welche Händler und Händlerinnen sind trusted und welche nicht. Und wir sind dort präsent und posten unsere Informationen, die wir vom Drug-Checking haben, wir auf Englisch posten und auch auf unsere Homepage verlinken. Wir posten Safe-for-Use-Informationen dort anschreiben, um auch die Zielgruppe erreichen, wo vielleicht aus Anonymitätsgründen nicht will, bei einem Angebot bei uns sein oder einfach schlicht und einfach aus dem Ausland sind und zum Beispiel in einem Land wohnen, wo kein Drug-Checking haben. Das hat sich jetzt so ein bisschen spezialisiert, vor allem über Substanzen, die abgegeben werden und getestet werden, die online bezogen sind. Gleichzeitig sind wir aber auch auf diversen Telegram-Markets unterwegs. Telegram ist ein Messenger, der sich auch so ein bisschen auf Anonymität spezialisiert hat und auf grosse Gruppen. Sprich, dort gibt es auch grössere Gruppen, zum Teil lokale und zum Teil schweizweite oder deutschlandweite, die Substanzen verkaufen, wo wir bewusst anschreiben als Safer Party und sagen, hey, bei dieser und dieser Substanz würdet ihr noch gerne Informationen posten, die so ein bisschen mit Schadensminderung zu tun haben. Einfach so ein bisschen Tipps für Konsumenten und Konsumentinnen.
Also das macht ihr im Darknet, aber mir nimmt noch Wunder, was ist das Darknet überhaupt? Wie kommt man dort rein und was findet man dort?
Ja, ich glaube, das Darknet rein technisch würde es jetzt sicher alle streng überziehen, wenn man das jetzt von Anfang an aufrollt. Aber ich glaube, das Wichtige dazu, gerade bei unserem Thema jetzt Substanzen, ist, das Darknet ist eigentlich, kann man sich vorstellen, wie ein paralleles Internet. Es funktioniert in dem Sinn wie gleich, wenn man bei uns ein Browserfenster aufmacht im Safari oder Firefox oder so, dass man einen Browser herunterladen kann. Der Tor-Browser ist sehr bekannt für das. Und man hat immer verschlüsselte Verbindung. Das heisst, es ist viel schwerer bis unmöglich, die Verbindung zu einem selber, zum eigenen PC, nachvollziehen zu können.
Zurückverfolgen,
genau. Mhm. Es ist... nachher hat man eigentlich wie ein Feister, man hat so wie eine Google-Suche, einfach ohne Google, es funktioniert über DuckDuckGo in dem Sinn, ist auch ein anonymisierter Dienst. Und dann kann man sehr komplizierte und lange Adressen hineingeben, also nicht irgendwie wie www.irgendetwas.ch, sondern sehr lange und komplizierte Adressen, wo man zuerst herausfinden muss und zuerst wissen muss. Und dann kommt man jetzt im Fall vom Substanzkaufen meistens auf einen grossen Anbieter, auf eine grosse Plattform, wo User und Userinnen die Möglichkeit haben, Substanzen anzubieten. Man kann sich das vorstellen wie bei uns bei Ricardo oder bei eBay. Man kann sich dann als Dealer oder Dealerin kann man sich ein Profil machen und dort sagen, hey, ich verkaufe Substanzen zu dem und dem Preis. Best Quality steht eigentlich überall natürlich, also man will sich irgendwie gut darstellen. Dann sagt man meistens auch noch, ob es Rabatt gibt bei grösseren Mengen. Dann sagt man auch noch in dem Sinn, von wo dass man verschickt und wohin dass man überall verschickt. Gerade bei der Schweiz ist es extrem spannend. Als kleiner Fun Fact, in der Schweiz haben wir sehr wenig Sellers im Darknet, die innerhalb von der Schweiz verschickt will. Das muss man dazu wissen. Immer wenn man irgendein Paket oder einen Grossbrief über Grenzen schickt, das ist immer mit einem grossen Risiko verbunden, weil dort das Briefgeheimnis teilweise in dem Sinn wie ausgehebelt wird, sprich es wird viel mehr kontrolliert an den Grenzen. Und darum ist es eigentlich wie am sichersten, wenn man innerhalb vom eigenen Land grundsätzlich etwas verschickt. Und bei uns in der Schweiz machen das relativ wenig Personen, sprich Substanzen im Darknet bei uns in der Schweiz, die innerhalb von der Schweiz verschicken, sind relativ teuer, ich sage jetzt mal grundsätzlich so ein bisschen angeglichen am normalen Substanzmarkt. Ganz anders sieht es aber in anderen Ländern aus. Oder genau, wenn man da Länder übergreifend natürlich etwas bestellt und selber über Grenzen nimmt und so weiter. Also gerade dann fängt es für viele Leute an, spannend zu werden. Und schlussendlich, wenn man sich dann für irgendeine Substanz entschlossen hat oder für mehrere, kann man per verschlüsselten Nachrichtendienst kann man dem Seller dann schreiben, kann sagen, ich würde gerne das und das bestellen und gerne auf die Adresse. Und dann bezahlt man meistens mit Kryptowährungen. Nicht immer, aber meistens. Also früher war das Bitcoin gewesen. Dann hat man herausgefunden, dass Bitcoin gleich nicht ganz so safe und nicht so safe ist, wie man eigentlich gemeint hat. Mittlerweile ist vor allem Monero so ein bisschen die Hauptwährung. Es gibt auch gerade in verschiedenen Städten und an verschiedenen Orten kann man das sogar an einem Bankomat beziehen. Also es gibt so Monero-Automaten, wo man Währungen beziehen kann. Die tut man dann zahlen und dann kommt man die Substanzen über in dem Sinn. Und wie vorher schon gesagt, es gibt das Threadforum, das relativ bekannt ist, oder das Majestic Garden, das relativ gross ist, wo einfach so ein Online-Forum ist, wo man sich über Substanzen und Anbieter und Anbieterinnen in dem Sinn kann austauschen. Genau. Tut das deine Grundfrage mal so ein bisschen klären, oder?
Ja, danke vielmals.
Aber für alle, die sich vielleicht nicht auskennen mit dem Deep Web oder Darknet, finde ich es auch noch wichtig zu sagen, dass es auch noch viel mehr ist als eine Online-Plattform zum Drogen kaufen. Sondern es ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit für Menschen, die in einem Land wohnen, wo das Internet gesperrt ist, auf Plattformen zu kommen, wie Facebook oder Google oder sich informieren über politisches Geschehen innerhalb von der Diktatur, wo man wohnt, wo halt beispielsweise Seiten wie Facebook gespiegelt sind im Darknet, dass man dort eigentlich auch drauf kann gehen, obwohl das Internet reguliert ist, sozusagen.
Mega wichtiger Punkt, ja, unbedingt. Und gleichzeitig finde ich es auch noch wichtig zu sagen, es klingt jetzt alles relativ einfach und abgekürzt. Wir haben gerade viele, zum Beispiel Eltern, die es zwar nicht wissen, aber vermuten, dass da der Sohn oder Tochter viel im Darknet bestellt mit irgendwie 12 und sich dann alles heimschicken lässt. Das ist natürlich rein theoretisch möglich, aber trotzdem, es ist doch noch ein gewisser Aufwand und ein gewisses Know-how dahinter. Also auch dort, man muss wissen, welche Shops, wie man mit denen kommuniziert, gerade das mit den Bestellungen heim über Grenzen, die ich vorher gesagt habe, das ist alles nicht ganz so leicht. Wir haben vorher Social Media Shops angesprochen, schon im Podcast. Und ich glaube, das ist dann eher schon ein Thema, das viele jüngere Personen betrifft, weil sie sich den Umgang mit Social Media gewöhnt sind und gleichzeitig auch dort viel niederschwelliger zu und her geht. Also vielleicht kennen das die einen Leute, dass sie ein Drug-Profil vorgeschlagen bekommen, einen Drogenshop, wo man einfach schnell eine Nachricht schreiben und sagen, hey, schick mir so und so viel MDMA heim auf die Adresse und wir bezahlen dann einfach mit einem Teil von einem Bitcoin und dann ist das geklärt. Also,
oder Twint, oder?
Oder ja, genau, Twint oder PayPal oder was.
Man kann ja auch schlecht zu der Polizei gehen und sagen, sie hat ein Kilo Koks bestellt und nur ein paar Socken bekommen.
Das kommt dann wieder dazu.
Ja, man muss dazu auch sagen, ganz viele von diesen Social Media Shops haben wir die Erfahrung gemacht aus den Erzählungen heraus, sind auch wirklich Scams. Also die schicken dann gar nichts, es ist wirklich einfach zum Cash machen in dem Sinne.
Okay.
Und wir folgen unendlich von denen auf Instagram, weil in meinem Profil wegen Broadcats auch irgendwie Drogen steht. Und in den letzten zwei Wochen haben wir 20 oder 30 so Shops angefangen zu folgen, die dann so 420 all day und keine Ahnung. Es ist wirklich so ganz, es ist wirklich ganz schlimm. Aber was ich auch noch spannend fände, ist eigentlich, weil wir ja eigentlich die ganze Zeit von illegalisierten Substanzen geredet haben, es gibt einen Nachteil, finde ich, dass die Zugänglichkeit viel einfacher ist durch die Online- Meld, egal ob jetzt im Deep Web oder im Clear Web, wie auch immer. Aber es ist halt auch so, dass es ja auch Vorteile hat, dass man die Möglichkeiten jetzt heutzutage hat. Was denkst du, was ist ein Hauptvorteil von dem, gegenüber dem Kauf auf der Straße?
Ich denke, einer von den Hauptvorteilen finde ich spannenderweise, Amix, dass jetzt gerade sehr viele Shops, unter anderem auch die, die wir anschreiben natürlich, aber andererseits auch sonst, auch Informationen über die Substanzen geben. Also es gibt gerade 2, 3, 4, 5 grosse Sellers auf den grossen Plattformen, die effektiv auch schreiben, gerade bei Ketamin zum Beispiel, hey, gerade bei dem ersten Mal, wenn du es konsumierst, das nicht mit Alkohol mischen, nimm ungefähr so eine und so eine Dosierung. Und das ist mega spannend, weil eigentlich nimmt so ein illegales Geschäft dann so ein bisschen unsere Arbeit weg, gleichzeitig, in dem aber halt immer kommerziellen Kontext. Und ich glaube, gerade so, was ich damit sagen will, gerade so der Austausch und das Befassen von den Substanzen ist noch viel höher, wenn man sich zum Beispiel gerade etwas im Darknet beschafft. Das heisst, dann liest man, muss man zuerst mal wissen, was das für eine Substanz ist. Dann tut man das googeln und bestellen, sieht je nachdem noch Informationen. Und das ist halt spannend, weil das ist genau das, was wir eigentlich wollen erreichen, dass sich die Leute so mit den Substanzen befassen. Im Gegensatz zu klassischen Substanzumfällen, wo uns Leute sagen, gerade speziell junge Leute, wieder einen Fall gehabt letzten Monat, die einfach betrunken sie sind und an einer Homeparty hat einfach jemand dieser Person etwas gegeben und sie hat es einfach genau, wie sie betrunken war und hat gefunden, ja, wieso nicht, und dann im Spital gelandet ist. Also gerade so das Befassen mit den Substanzen ist das eine. Und andererseits aber auch, man muss sich nicht irgendein shady Milieu geben, man muss nicht zum in Zürich ganz klassisch so die Stigma-Langstrasse hingehen und irgendjemanden anhauen. Je nachdem gibt es auch Leute, und ich glaube, das ist gerade beim Thema Frauen, die Gewalterfahrungen machen, beispielsweise beim Substanzkauf. Also alles auch schon bei uns ein grosses Thema gewesen. Und ich glaube, es hat doch gewisse Vorteile durch das auch. Und das finde ich auch wichtig. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, wieso der Online-Kauf grundsätzlich so floriert. Das ist einfach und es hat für Konsumierende relativ viele Vorteile. Eben, man kann sich direkt heimschicken lassen. Man hat vielleicht weniger Strafverfolgung zu befürchten, in dem Sinn, dass man nicht Angst muss haben, dass die Polizei irgendwie gerade hinter der nächsten Ecke steht, beim Heimlaufen, whatever.
Und vielleicht auch noch Qualität. Tendenziell kann man schon sagen, dass die Qualität höher ist im Onlinehandel oder zumindest im Deep Webhandel. Ich finde es noch schwierig, immer mit den Telegram-Channels. Da hört man auch viel Schlechtes, aber es gibt doch Qualitätsunterschied.
Ich glaube, das Spannende dort ist, es ist je nachdem, welche Zahlen das man nimmt. Was wir vor allem beobachten jetzt mit den Zahlen ist, grundsätzlich ist Qualität, sehen wir bei unseren Zahlen jetzt in Zürich, dass Qualität nicht generell sehr viel höher ist. Aber was spannend ist, wenn es Probleme gibt, dann sind es nicht irgendwie ein sehr hoher Streckmittelanteil oder ein gefährliches Streckmittel, sondern dann sind es vor allem eine Falschdeklaration. Also dann wird einem, ich nehme mal stark an, aus Versehen etwas Falsches geschickt in dem Sinn. Aber sonst ja, stimme ich dir völlig zu. Also ich denke auch so, die ganzen Sellers auf diesen Shops, die haben alle ein Bewertungsraster in dem Sinn, wo man nicht beeinflussen kann. Also man kann selber, wenn man etwas gekauft hat, eine Bewertung für die Person schreiben, für den Verkäufer oder Verkäuferin. Und ich glaube, das ist so eine Kontrollfunktion, die man auch wie halt im echten Leben nicht unbedingt hat. Also wenn man bei irgendjemandem an einer Party etwas kauft und die Person dann nicht mehr sieht, gerade am letzten Shankara im 22 haben wir wieder Vorfall gehabt, wie jedes Jahr eigentlich an jedem Festival, Leute, die einfach irgendetwas verkaufen, einfach irgendetwas die Baggies reintun, in die Zäckchen und dann einfach den Leuten verkauft und nachher weg sind am zweiten Tag. Also ich glaube, gerade solche Sachen sind die Vorteile relativ offensichtlich.
Mhm. Und es passiert im Club genauso, dass du irgendwie zu einem reingehst im Dunkeln und sagst, hey, kann ich bitte dir etwas abkaufen, und der ist irgendwie selber, hat selber konsumiert und verwechselt das Grip und verkauft er eigentlich vielleicht Ketamin statt Kokain, was halt kann fatal sein. Und ich denke, das ist halt das Problem bei den grossen Sellers, keine Ahnung, wie viele Päckchen am Tag die verschicken, und dann kann es halt blöderweise mal passieren, dass man irgendetwas Falsches verschickt. Aber ich denke, das ist viel seltener als die klassischen Verwechslungen im Grip, die du sonst hast eigentlich.
Oder extra Verwechslungen, oder? Also was wir mit unseren Drug-Checking-Summits in Basel und in Zürich haben, ist ja sehr crazy, oder? Und dort sehen wir auch, gerade wenn etwas Falsches verkauft wird, also jetzt zum Beispiel, so der Klassiker wäre jetzt Amphetamin statt Koks verkauft worden, in dem Sinn, wo grundsätzlich nicht muss direkt das Risikopotenzial haben, aber es ist relativ offensichtlich, dass das verkauft worden ist, weil es einfach viel günstiger, weil Amphetamin einfach viel günstiger war. Und trotzdem, je nach Dosierung und Gewohnheit und Toleranz und so weiter, haben wir halt, könnte auch irgendein Unfall passieren. Und ich denke, das ist schon ein sehr starkes Thema, und das ist etwas, was man im Darknet eigentlich fast nie hat. Mehr um eben zwischen ihnen mal eine Falschdeklaration, aber grundsätzlich eigentlich eine okay Qualität oder eine relativ gute Qualität für das, dass der Preis meistens auch noch günstiger ist als auf dem Schwarzmarkt.
Ja, sehr spannend. Wir kommen so fast zum Schluss von unserem Interview, Conny. Haben wir noch irgendetwas vergessen, dich zu fragen, wo du unbedingt willst loswerden?
Hey, ich glaube, wir haben mega viele Themen. Es hat sehr Spass gemacht, so über die ganze Bandbreite von der Schadensminderung und Drogenarbeit können zu reden. Ja, ich finde, das wichtigste Thema oder die wichtigen Themen haben wir schon sehr viel angesprochen. Ich finde, gerade zum nochmal zum Thema Konsumkompetenz zurückkommen, das ist mir noch ein grosses Anliegen, dass man auch, egal ob jetzt als Institution oder als Privatperson, finde ich, schlussendlich, egal ob man irgendwie auf einer Seite von einer Repression steht und findet, hey, man muss so viel wie möglich verbieten, egal ob man auf der Seite Legalisierung, whatever, steht und findet, es muss liberaler gestaltet werden, schlussendlich geht es doch darum, finde ich jetzt im Namen vom Safer Use, dass möglichst wenig passiert, weil gerade der Konsum ein Thema ist, das unsere Gesellschaft die ganze Zeit in dem Sinn beschäftigt und alle etwas angeht. Also wenn nicht sich selber, dann andere Personen, die man kennt oder Angehörige und whatever. Und ich denke, gerade dort ist wichtig, hey, informier dich über Substanzen, es ist ein Thema, einfach wegschauen bringt nichts. Und ja, nutze die Angebote, die es ja auch schon gibt, wie das Drug-Checking, wie zum Beispiel im DIPS in Basel oder das DITS in Zürich.
Und dann, last but not least, leider kennen wir immer alle, die da ankommen, darum ist die Antwort immer so ein bisschen einschlägig, aber wieso hast du dich entschlossen, bei diesem Podcast mitzumachen?
Also ich habe mich vor allem dazu entschlossen, zu mitmachen, weil ich Alex und Jill kenne und weiss, was ihr für hervorragende Personen sind und hervorragende Arbeit machen und ich es darum wichtig finde. Nur schon grundsätzlich, egal um welches Thema es geht, würde ich da reinhocken. Und gleichzeitig glaube ich für die Schadensminderung und finde das ein mega cooles und spannendes Thema, wo ich bis heute jeden Morgen gerne aufstehe und gerne arbeiten. Und darum bin ich da und finde es schön, kann ich mit euch da sein in so einem coolen Podcast. Danke vielmals.
Hey, danke, bist du gewesen. Danke vielmals für die Antwort. Es war wirklich ein tolles Gespräch gewesen. Und wir freuen uns.
Somit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr bis hier dabei geblieben seid. Hoffentlich hat es euch das Zuhören auch so viel Spass gemacht wie uns das Gespräch mit dem Conny. Man hört, dass er wirklich viel Freude bei seinem Job hat und sehr engagiert ist auch. Und vielleicht ist es euch auch aufgefallen, er ist sehr achtsam bei seiner Wortwahl und ein Master im Gendern. Wenn ihr euch informieren wollt über die aktuellsten Warnungen und Substanzen, die gerade im Umlauf sind, ihr mehr über Substanzen im Allgemeinen erfahren wollt oder ihr sogar etwas abgeben wollt zum Testen, haben wir euch in den Shownotes, abgesehen von saferparty.ch und saferdance, auch noch ganz einen Haufen andere Infos und Angebote verlinkt.
In der nächsten Folge hören wir wieder einen Mann. In der übernächsten wird es dann aber eine Frau. It's about time. Auf Besuch haben wir den Jonas Montagna. Er ist der dritte Psychiater, der es zu den Broadcats geschafft hat und ist leitender Arzt in der ALUT in Zürich. ALUT steht für Arbeitsgemeinschaft für risikoarmen Umgang mit Drogen und ist 1992 von engagierten Ärztinnen und Fachleuten gegründet worden. Kurz bevor der Platzspitz, der erinnert euch vielleicht an die Folge mit dem Kurt, die grösste offene Drogenszene der Welt geräumt worden ist. Auch die ALUT ist wie Safer Party sehr niederschwellig und akzeptanzorientiert, was die Haltung angeht. Und falls ihr die beiden Folgen «No Future» und «Future» mit dem Kurt noch nicht gehört habt, würden wir euch dringend empfehlen, die vorher noch zu hören. Dort erfahrt ihr nämlich, wieso die Schadensminderung damals gegründet worden ist, was dort so passiert ist und wie der Kurt die Zeit noch knapp überlebt hat. Du findest alle wichtigen Infos zu den einzelnen Folgen und zum Podcast auf unserem Instagram-Account broad.cats. Wenn du Fragen, Ergänzungen, Input, Feedback oder Anregungen zu dieser oder allen anderen Folgen hast, an uns oder auch an unsere Gäste, kannst du uns auf Instagram oder aber auch ganz klassisch per Mail an broadcats@posteo.de jederzeit schreiben. Vielen Dank an Christoph, wie immer, fürs Mastern dieser Folge und an Carlo fürs Studio. Tschüss zusammen.
Ciao.